Erstmal möchte ich Danke sagen und Hallo sagen, dass ich hier sein darf, dass ich hier predigen darf. Ich möchte Jesus Danke sagen, der uns dieses Fest ermöglicht. Und es geht nicht um mich, aber trotzdem für die, die sich fragen, wo ich sonst eigentlich bin. Ich bin ja nicht mehr so oft hier in Laufdorf. Ich wohne nach wie vor in Heiligenhaus, ein sehr, sehr frommer Ort. Den Tempel gibt es nicht mehr, aber Heiligenhaus gibt es. Und gehe dort zur Gemeinde einer EFG, ähnlich wie hier, arbeite für das Sozialamt mit Flüchtlingen zusammen. Ich habe heute ein etwas anderes Thema als die Weihnachtsgeschichte für die Predigt ausgewählt und muss wahrscheinlich drücken, damit das erste Bild kommt. Okay, kommt gleich. Und zwar soll es heute um das Thema gehen: Jesus ist geboren, du musst von neuem geboren werden. Dieses Thema, du musst von neuem geboren werden, dieses Thema der Wiedergeburt, war eins der zentralen Themen im 18. Jahrhundert, als es so eine gewaltige Erweckungsbewegung gab, wo teilweise 50.000 Menschen zum Glauben gekommen sind, wo teilweise 200 Gemeinden aus dem Nichts entstanden sind, wo Glauben lebendig wurde, wo Glauben spürbar wurde. Es geht Gott nicht um Zahlen, es ist völlig egal, wie viele Leute hier in die Gemeinde kommen und wie viele Gemeinden es im Land-Dill-Kreis gibt. Aber dieses Thema der Wiedergeburt, Jesus ist geboren, du musst von neuem geboren werden, hatte Schlagkraft. Dieses Thema ist eingedrungen und hat für Erweckung gesorgt. Und die Geschichte, um die es heute geht, an der ich mich während der Predigt entlanghangeln möchte, die steht in Johannes. Aber vorweg, bevor die Verse kommen, um die es heute eigentlich gehen soll, würde ich das gerne einleiten mit dem, was vorher passiert. Und zwar am Anfang des Johannesevangeliums in Kapitel 2, da steht: Als er aber am Passafest in Jerusalem war, also Jesus, glaubten viele an seinen Namen, weil sie seine Zeichen sahen, die er tat. Jesus selbst aber vertraute sich ihnen nicht an, weil er alle kannte und weil er es nicht nötig hatte, dass jemand von dem Menschen Zeugnis gab, denn er wusste selbst, was im Menschen war. Unter anderem eine Sache, die dieser Beschreibung hier vorausging, war das erste Wunder von Jesus, die Verwandlung in Wasser zu Wein, das Wunder, was eigentlich jeder kennt. Und jetzt ist gerade Passafest und er hat noch mehr Wunder getan. Er hat angefangen, sich zu offenbaren. Und irgendwie ist das vergleichbar, finde ich. Wir feiern heute Weihnachten. Hier passiert was. Wir haben eben das gesehen, was der Teamkreis wunderbar vorbereitet hat. Dieses Wunder der Geburt Jesu. Wir kommen zusammen und ich denke, dass es viele Leute gibt, die glauben. Da steht, viele glaubten an seinen Namen aufgrund der Zeichen. Wahrscheinlich sitzen hier die meisten und sagen, okay, ich glaube, dass Jesus als Kind auf die Welt gekommen ist. Ich glaube irgendwie an Jesus. Aber Glauben ist nicht gleich Glauben. Glauben ist vielschichtig. Und darum soll es heute gehen. Denn es kann auch sein, dass du glaubst, dass Rauchen ungesund ist, aber trotzdem nicht aufhörst zu rauchen. Oder andere Dinge. Glauben ist nicht gleich Glauben. Und ich glaube, dass es eine große Gefahr gibt, dass wir glauben und wir glauben nicht. Denn Jesus sagt, nicht jeder, der am Ende zu mir kommen wird und der sagen wird, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen Gottesdienste gefeiert, haben wir nicht in deinem Namen Wunder getan sogar, der wird in den Himmel kommen. Es wird etliche geben, wo Jesus sagen wird, geht von mir weg, ich kenne euch nicht. Jesus will mehr als Scheingläubige, Jesus will mehr als gierige Wundergläubige, Jesus will mehr als Leute, die an Weihnachten nur an das Wunder von Weihnachten glauben, an den Zauber der Krippe, der nicht alles ist. Jesus will mehr als das, als die Leute, die damals über seine Wunder gestaunt haben. Und da steht, er kannte jedes Herz und er hatte keine Lust auf diesen oberflächlichen Glauben. Und bei dieser ganzen Begebenheit, da taucht ein Mann auf und zwar heißt dieser Mann Nikodemus. Und Jesus lässt sich von Nikodemus nicht beeindrucken, von seiner Bibelkunde, von all dem, was über den geschrieben steht, sondern er macht ihm die einzige wichtige lebensverändernde Maßnahme deutlich, die zum einzig wahren Glauben führt, der rettet. Und da möchte ich gerne einsteigen in Johannes 3, wo es um diesen Nikodemus geht. Und erstmal die ganzen Verse im Kontext vorlesen. Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern namens Nikodemus, ein Oberster der Juden. Der kam bei Nacht zu Jesus und sprach zu ihm, Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, der von Gott gekommen ist. Denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust. Es sei denn, dass Gott mit ihm ist. Jesus antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Er kann doch nicht zum zweiten Mal in den Schoß seiner Mutter eingehen und geboren werden. Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, Wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere ich dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Stellt es jemanden, wenn ich meinen Sakko ausziehe, ist es ein bisschen warm, ich kann mich schlecht konzentrieren. Zu Vers 1. Es war ein Mensch unter den Pharisäern namens Nikodemus, ein Oberster der Juden. Wer ist dieser Mensch? Eine Folie weiter, dann haben wir nur den Vers 1. Wer ist dieser Mensch, um den es hier geht? Es ist erstmal nicht mehr als ein Mensch. Vor Gott sind wir alle gleich und es ist ein unbestimmter Artikel. Er ist erstmal nicht mehr vor Gott als ein Mensch. Vor Gott sind wir einfach nur Menschen. Vor Gott gibt es kein Ansehen der Person. Jesus hat sich nicht beeindrucken lassen von dem Wunderglauben der Leute. Jesus guckt tiefer. Was wir denken, was immer Sache ist, der Mensch sieht, was vor Augen ist, heißt es in Samuel. Gott aber sieht das Herz an. Es ist nicht mehr als ein Mensch, der da vor Jesus steht. Aber steht geschrieben, es ist einer der Pharisäer gewesen. Und die Zugehörigkeit zu dieser Gruppe, die ist für den Zusammenhang schon wichtig, denn die Pharisäer, die meisten kennen ja diese Gruppe, hat sich für eine abgesonderte, etwas besondere Gruppe gehalten, die sich besonders durch Rituale und reinheitliche Waschungen irgendwie gedacht hat, sie können, wenn sie möglichst nah an den mosaischen Gesetzen leben und sich möglichst reinhalten, Gott besonders gefallen und besonders heilig sind. Aber letzten Endes, Jesus hat diese Leute sehr scharf gemaßregelt, waren sie nicht mehr als Blinde, die Blinde geführt haben. Und immer wenn wir das Wort Pharisäer hören, zu denen dieser Nikodemus gehörte, denken wir irgendwie an eine sehr abgehobene Gruppe, sowas wie den höchsten Stand unter den Juden, die Schriftgelehrten. Aber die Pharisäer an sich, das war der Mittelstand der Juden. Und ich glaube, dass wir dieser Gruppe der Pharisäer oft näher stehen, als es uns lieb ist. Und wir oft dazu neigen, genauso durch äußeren Schein, durch das Einhalten äußerer Regeln, Gott zu gefallen und zu glauben, dass wir uns den Himmel irgendwie verdienen können. Was definitiv aber nicht der Fall ist. Denn die Gefahr besteht, dass man sich eigene oder auch biblische Regeln und äußere Waschungen, äußere Begebenheiten setzt, anstatt innerer Veränderung. Sein Name war Nikodemus. Der Name bedeutet so ungefähr übersetzt Besieger des Volkes oder Überwinder des Volkes. Und auch den Fakt finde ich in dem Vers 1 schon mal interessant. Du bist vor Gott zwar ein Mensch, wir alle sind vor Gott nur Menschen, aber er kennt trotzdem deinen Namen. In der Bibel steht, dass Gott jeden einzelnen Stern bei seinem Namen kennt. Und das heißt, trotzdem hat Gott auch ein persönliches Interesse an dir und trotzdem kennt Gott deinen Namen. Und in der Bibel steht, dass schon vor der Schöpfung der Welt alle Namen im Buch des Lebens aufgeschrieben waren, von denen, die gerettet werden. Das heißt, dein Name hat eine Bedeutung und dein Name steht in Büchern geschrieben, die im Himmel sind. Und diese Bücher werden irgendwann am Ende der Zeit aufgeschlagen. Und du individuell unter deinem Namen, ich, Jonathan, werde irgendwann mal zur Rechenschaft gezogen. Mein Name steht konkret und individuell in einem Buch geschrieben. Gott will persönlichen Kontakt zu dir und spricht teilweise auch Menschen beim Namen an, wie er Samuel gerufen hat, wie er am Anfang den Mensch oder Adam ruft und ihn zur Rechenschaft zieht. Teilweise wird der Ruf Gottes sehr persönlich und konkret und teilweise ruft Gott dich bei deinem Namen und er will dich konkret bei deinem Namen rufen. Und jetzt war dieser Nikodemus nicht nur ein Pharisäer, sondern er war auch noch Teil des obersten Gerichtshofs, nämlich des Hohen Rates, und urteilte damit nach dem jüdischen Gericht über zivile und strafrechtliche Angelegenheiten. Und das Interessante ist, er kommt als Jurist, als ein gebildeter Mann, als ein Oberster der Juden vor Jesus und Jesus erklärt ihm erstmal, wie seine Gerechtigkeit aussieht, nämlich ein paar Verse weiter im selben Kapitel, Johannes 3, Vers 17. Denn Gott hat seinen Sohn, Jesus, nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes glaubt. Und darin besteht das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist, was wir heute feiern. Und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Darin besteht das Gericht. Das ist unsere größte Sünde, dass wir dieses Licht und dass wir das, was Jesus auf sich genommen hat, dass er in den Dreck dieser Welt geboren wurde, für Dreck erachten und Jesus uns nicht interessiert und wir weiter in den Werken der Finsternis wandeln. Darin besteht das Gericht und das ist unsere Sünde. Und Nikodemus kommt in Vers 2 zu Jesus. Er kam bei Nacht zu Jesus und sprach zu ihm, Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, der von Gott gekommen ist. Denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn, dass Gott mit ihm ist. Und das ist ein entscheidender Fakt. Er kam zu Jesus. Das ist der Anfang aller Dinge. Komm zu Jesus. Es ist ein wichtiger Schritt, ein essentieller Schritt, dass du zu Jesus kommst. Und ich habe mich das gefragt, man lebt so oft vor sich hin, wann habe ich das letzte Mal wirklich, wirklich ehrlich, intim und von Herzen Jesus gesucht, ganz persönlich ihn etwas gefragt, ihm etwas mitgeteilt, ihn angebetet. Es ist der erste und wichtige Schritt, dass wir zu Jesus kommen, aber es ist nicht der Schritt, der rettet, was uns in den nächsten Versen erklärt wird. Wer ist noch zu Jesus gekommen? Die Parallele ist zumindest interessant, dass auch die Hirten sich auf den Weg gemacht haben und sie zu Jesus gekommen sind, dass die Weisen sich aufgemacht haben, dass sie zu Jesus gekommen sind. Sie haben es mitgeteilt bekommen, dass da etwas passiert. Sie haben den Stern gesehen. Sie sind gekommen zu Jesus. Und ich frage mich, was hindert uns daran, es geht nicht darum, in die Gemeinde zu kommen oder heute hier in den Gottesdienst zu kommen. Es geht darum, wirklich zu Jesus als dem Herrn zu kommen. Was hindert uns daran, zu Jesus zu kommen? Und warum passiert es bei Nacht? Man könnte denken, dass Nikodemus es vielleicht gemacht hat, weil er Angst hatte. Er gehörte ja zu diesem Hohen Rat und er gehörte zu den Juden. Vielleicht hatte er Angst, dass irgendwie andere Leute ihn sehen, dass er verurteilt wird und sogar seine Position als einer von circa 70 richtenden Juden zu sein, zu verlieren. Ich glaube, dass er Jesus bei Nacht gesucht hat, weil er Zeit mit ihm wollte, weil er genau wusste, dass Jesus tagsüber von Menschenmassen belagert ist und auch selbst er tagsüber viel zu tun hatte. Er sucht Jesus bei Nacht, um Zeit mit ihm zu haben. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir Jesus nicht nur irgendwie in 5 Minuten unseres Tagesablaufs hineinpressen, sondern wenn wir Antworten haben wollen auf das Leben, und dabei geht es bei diesem Thema, wir müssen von Neuem geboren werden, wenn wir Antworten haben wollen auf das Leben, dann müssen wir uns Zeit nehmen und zu diesem Jesus kommen und ihn suchen. Und gleichzeitig ist der Fakt, warum bei Nacht, interessant, weil Jesus in die Dunkelheit dieser Welt geboren wurde, in die Nacht geboren wurde. Aber die Finsternis erkannte ihn nicht. Jesus will mehr, als dass wir ihn nur im Gemeindeleben oder an Wunderschauplätzen, an Lobpreisabenden, an Konzerten und an all den schönen geistlichen Aktivitäten, die es gibt, suchen. Jesus will, dass wir ihn persönlich suchen. Echte Begegnung mit uns. Und Nikodemus spricht ihn an als Rabbi. Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist. Also er akzeptiert ihn als ein Lehrer. Aber Jesus als ein Lehrer zu akzeptieren, ist nicht dasselbe wie ihn als den Sohn Gottes oder als den Messias zu akzeptieren. Und es gab mehr Leute, die geglaubt haben. Es gab mehr Leute, die Wunder gesehen haben und gesehen haben, das, was da passiert ist, es muss von Gott kommen. Aber Jesus hat, wie ich am Anfang auch schon gesagt habe, kein Interesse daran, nur über seine Wunder zu diskutieren oder über einmalige Erlebnisse in unserem Glaubensleben. Was Jesus will, das ist ganzheitlich. Das ist nicht nur ein Teil von uns, sondern Jesus will alles. Jesus sagt, wir müssen von Neuem wiedergeboren werden. Und er hätte in der Konversation mit Nikodemus, der ein sehr gebildeter Mann war, sich mit ihm über alles unterhalten können, über alles Mögliche. Aber er wählt ganz gezielt diesen einen Fakt, nämlich den Fakt der Wiedergeburt, der Veränderung, der Erneuerung, der Wiederherstellung, die wir nötig haben. Deswegen Vers 3, die Antwort, die Jesus gibt. Jesus antwortet und spricht zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und obwohl Jesus das Herz kennt und obwohl er es eigentlich nicht nötig hat, zu uns zu sprechen, obwohl er es nicht nötig hat, von sich selbst Zeugnis zu geben, weil wir ihn eigentlich von uns aus ablehnen, spricht er trotzdem und gibt Antworten. Und das ist das Entscheidende. Wir glauben nicht an einen toten Jesus. Wir glauben nicht an einen Jesus, der sich nicht äußern kann, sondern wir glauben an einen lebendigen Gott, der ein Wort spricht und es geschieht. Wenn wir zu Jesus kommen, dann geht er auch auf uns ein und er wird sprechen. Und er sagt, wenn ihr mich sucht, werde ich mich von euch finden lassen. Wer anklopft, dem wird aufgetan. Wir müssen uns nur aufmachen. Das Wort wurde Fleisch, sehbar, hörbar für die Menschen. Das erlebt Nikodemus hier. Und Jesus leitet diese Stelle ein mit wahrlich, wahrlich, ich sage dir, was so viel bedeutet wie Amen, Amen, so sei es, so sei es. Diese Wahrheit, die ist unabdingbar. Das, was jetzt kommt, hat absolute Relevanz. Es ist absolut wahr und es ist ein Fakt, der zählt, was definitiv so sein wird. Und alleine in dem Kontext, wo es jetzt um die Wiedergeburt geht, nutzt Jesus diese Stelle wahrlich, wahrlich, 3-mal im ganzen Johannesevangelium, auch an anderen Stellen. Man kennt es, dieses wahrlich, wahrlich, nutzt er es insgesamt 26 Mal. Wie dringend ist diese Aussage? Alles, was jetzt kommt, ist wichtig. Es geht um die Wiedergeburt. Was bedeutet das und woraus sind wir wiedergeboren? In 1. Petrus 1, Vers 23 steht, denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, durch das lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. Das Evangelium ist der Same, das Wort Gottes ist der Same, der in uns aufgehen soll. Später, er geht da noch weiter drauf ein und erklärt ihm eigentlich ein ganzes Kapitel, was das alles noch bedeutet. In Johannes 3, Vers 16 taucht der Vers als Folge all dessen, was er Nikodemus hier sagt, auf. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, gerettet werde. Und der Sohn des Menschen muss erhöht werden, geht es nachher weiter, wie die Schlange erhöht wurde, die Mose hochgehoben hat. Aber Jesus wählt ganz bewusst dieses Thema und erklärt dem Nikodemus erst die Wiedergeburt und dann das Evangelium. Und ich frage mich, kann das Wort Gottes, was als ein lebendiger Same beschrieben wird, kann es in uns aufgehen oder sind wir so, wie es in diesem Seemannsgleichnis beschrieben ist? Manchmal Leute, die ein hartes Herz haben, die irgendwie sich vom Satan das Wort, sobald es gesät wurde, wieder wegnehmen lassen. Oder die in Sorgen und Ängste oder in den Wahnsinn dieser Welt zurückfallen und dem Wort Gottes keinen Raum geben, aufzugehen, weil Disteln und Dornen kommen und es überwuchern und in uns das Wort Gottes nicht wachsen kann, Jesus in uns nicht groß werden kann und wir am Ende genau den Punkt verpassen, nämlich nicht aus dem lebendigen Samen Gottes wiedergeboren zu sein. Ich weiß nicht, ich glaube, es ist schon so, dass wir manchmal Sehnsucht haben nach Veränderung. Und so vielleicht auch Nikodemus, der sich vielleicht gedacht hat, ich gehe mal zu diesem Jesus und rede mit ihm und schmeiche ihm ein bisschen, erkenne ihn als Rabbi an und habe vielleicht eine nette Konversation mit ihm. Jesus hat vielleicht einen netten Tipp für mich. Diese Sehnsucht nach Veränderung kennen wir, glaube ich. Aber wir können uns aus eigener Kraft nicht verändern. Und diese Veränderung ist irgendwie Käse, wenn wir nicht, wie Jesus es hier ganz klar macht, von Neuem geboren werden. Wenn wir nicht von Neuem geboren werden, können wir das Reich Gottes nicht sehen. Und wir können auch nicht verstehen, was das bedeutet. Nämlich von Neuem geboren zu werden, das kann man auch übersetzen mit von oben geboren werden. Das bedeutet, die Wiedergeburt ist etwas, was wir uns selber nicht verdienen können. Man stellt es, glaube ich, oft so dar und sagt, ja, ich glaube ab heute an Jesus. Ja, der Glauben ist ein wichtiger Aspekt, aber hier geht es um einen passiven Prozess. Wir werden geboren. Wir werden geboren als Kinder Gottes. Wir werden geboren in die Familie Gottes. Wir werden geboren in eine Gemeinde, in eine Gemeinschaft. Und wenn wir von neuem geboren werden, erst dann können wir das Reich Gottes sehen. Erst dann können wir all das verstehen. Erst dann kann echte Veränderung passieren. Denn die Bibel sagt, wenn wir aus eigener Kraft versuchen, uns zu verändern und religiös oder fromm zu sein, es gibt einen Vers, der relativ deutlich macht, wie gut das funktioniert, wenn ich versuche, irgendwie irgendwas besser zu machen, nämlich einen ziemlich makaberen Vers, der sagt, dass wir nicht besser sind als die Hunde, die ständig zu ihrem eigenen Erbrochenen zurückkehren. So sind wir, wenn wir aus eigener Kraft versuchen, gesetzlich oder heilig oder gut vor Gott zu leben. Wir müssen von Neuem geboren werden, um das Reich Gottes sehen zu können. Es ist nicht nur irgendwie eine Neuausrichtung der Gedanken, irgendwie eine kleine süße Reformation in uns. Es ist auch nicht dasselbe wie christliche Erziehung. Es ist ein absoluter Neuanfang, der uns von oben, von Gott geschenkt wird, durch den unvergänglichen Samen und durch den Heiligen Geist. Und ich glaube, dass das ein riesengroßes Problem ist, dass wir oft denken, weil ich in einem christlichen Elternhaus groß geworden bin und weil ich christlich erzogen bin, bin ich Christ. Oder weil ich seit so und so vielen Jahren zur EFG Heiligenhaus gehöre, wie ich, oder seit ein paar Jahren, oder zur EFG Laufdorf oder zu sonst irgendeiner Gemeinde oder Glaubensgemeinschaft. Es ist anders als im Islam. Wir werden nicht als Christen geboren. Wir werden auch nicht als Christen erzogen. Wir können durch unsere Zugehörigkeit zu irgendeiner Gruppe Jesus absolut nicht beeindrucken, sondern wir müssen von Neuem geboren werden durch ihn. Und ich glaube, unsere Gebete sind oft, dass wir beten, Herr, bewahre doch meinen Bruder davor, nicht so viel Computer zu spielen oder schenk doch irgendwie an der oder an der Stelle oder an der anderen Stelle, dass er aufhört, so schlimm zu sündigen. Und wir beten sehr konkret für irgendwie so einen Aspekt des Lebens. Und ich glaube, dass meine Eltern, als ich noch jünger war und als ich hier noch in der Jugend war und viele Sachen verbockt habe, auch oft einfach dafür gebetet haben, Herr, bewahr ihn davor, bewahr ihn davor, bewahr ihn davor. Das ist auch wichtig und gut. Gott soll auch unsere Kinder bewahren, Gott soll auch uns bewahren. Aber der entscheidende Punkt ist, lasst uns beten für die Leute, dass sie wiedergeborene, echte Kinder Gottes werden, die vom Himmel her geboren sind. Wiedergeborene Christen, neugeborene Christen. Weil sonst können wir das Reich Gottes nicht sehen. Wenn wir nicht von Neuem geboren sind, verstehen wir die Dinge nicht. Dann werde ich gefragt, warum meine Schwester alleine als Frau nach Kambodscha geht. Das macht für jemanden, der nicht wiedergeboren ist, macht das eigentlich relativ wenig Sinn, weil das Anliegen nicht verständlich ist. Als Wiedergeborene und als neugeborene Christen sind wir dazu berufen, in den guten Werken zu wandeln, die Gott zuvor bereitet hat. Das Reich Gottes ist jetzt schon sichtbar, wo Gemeinden existent sind und wo wir Gemeinschaft miteinander haben, wo wir die guten Werke vollbringen. Wir sind zu einer heiligen Gemeinschaft berufen. Und wer diese Sicht auf die Dinge nicht hat, der versteht das alles nicht. Aber es geht darüber hinaus. Es ist nicht nur so, dass wir das neue Leben brauchen, um irgendwie das Reich Gottes zu erleben und zu sehen, sondern der Fakt ist, wenn wir dieses neue Leben, was von Gott kommt, was von oben kommt, nicht haben, dass wir tot sind. Ohne Jesus sind wir tot und wir gehen auf den zweiten Tod zu. Jesus lebt, ist für unsere Sünde gestorben und wieder auferstanden, damit wir leben können. Und das ist die Botschaft von Ostern, nicht von Weihnachten, aber es gibt diese Karte, ich weiß nicht, wer die schon mal gesehen hat, gegen Ostern ist Weihnachten ein Kindergeburtstag. Die ganze Geschichte geht nämlich noch sehr viel weiter. Wir müssen von oben geboren werden, sonst können wir das Reich Gottes nicht sehen. Und ich frage mich, sehen wir das Reich Gottes in unserem Umfeld oder sehe ich, wie Gott sein Reich durch mich baut, wie der Vers Matthäus 6, Vers 33 lebendig wird? Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und er wird euch alle anderen Dinge hinzufügen. Trachte ich überhaupt nach dem Reich Gottes? So können wir uns auch selbst ein bisschen prüfen, ob diese Wiedergeburt in uns wirklich passiert ist. Sind wir Teil dieses Reichs? Sehen wir dieses Reichs? Dieser Nikodemus hat geglaubt, dass seine Zugehörigkeit zu diesem Reich dadurch gegeben ist, dass er Nachkomme Abrahams ist und dass er beschnitten ist und dass ihm das den Zugang auch zum späteren Reich Gottes ermöglichen würde. Aber selbst der krasseste Jude und der aus dem exklusivsten Kreis der Juden stammende Nikodemus konnte sich aus eigener Kraft nicht retten, sondern muss alles streichen, alles über Bord werfen und komplett von vorne anfangen. Denn das, was wir brauchen, das ist kein äußeres Zeichen, weil wir von Natur aus genauso sind wie Nikodemus, sondern wir brauchen ein inneres Zeichen. Wir brauchen den Akt Gottes an unserem Herzen, weil unser Herz an sich ein totes und ungläubiges Herz ist. Und deswegen brauchen wir das Wort Gottes. Ich habe das versucht, hier mit so ein bisschen darzustellen, wie in der Schrift steht. Das Wort Gottes ist ein scharfes, zweischneidiges Schwert. Und wir brauchen das Wort Gottes. Wir brauchen diese Wiedergeburt, weil unser Herz ein totes, verkrüppeltes und hässliches und sündiges Herz ist, ohne die Wiedergeburt. Und dieses Herz kann ich selber nicht schön machen. Ich kann es auch nicht schön machen, indem ich Weihnachten sehr andächtig feiere oder besonders laut mitsinge bei all den Weihnachtsliedern. Das ist etwas, was von Gott kommen muss und was von Gott her passiert, was von Gott her kommt. Wenn der Heilige Geist mir das Wort offenbart und es eindringt, das wird auch in Apostelgeschichte beschrieben, und meine Stränge des Unglaubens, die in meinem Herzen noch sind, durchgeschnitten und durchgetrennt werden. Nur wenn das passiert, kann mein Herz freigesetzt werden und ich werde ein neues Herz bekommen. Oder wie es in Hesekiel geschrieben steht, er wird das Herz aus Stein hinausreißen und er wird uns ein neues, ein fleischernes Herz geben, ein lebendiges Herz für ihn und es dann mit neuem Leben füllen. Wir brauchen diese Botschaft, wir brauchen auch diese Botschaft von Weihnachten, nämlich die Botschaft, euch ist heute der Retter geboren. Und wir müssen diese Botschaft annehmen, wir müssen das Evangelium annehmen, um von neuem geboren werden zu können. Es ist eine radikale Wiedergeburt. Für unser Leben bedeutet das, dass genauso wie Unglauben in meinem Leben beschnitten wird, auch ziemlich viel meine alten Eigenschaften, ziemlich viel des alten Menschen beschnitten wird. Es steht radikal, steht geschrieben, wer in Christus ist, ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Es ist alles neu geworden. Ich muss mich verändern. Und wir reden uns, glaube ich, oft ein, dass jene oder diese Charaktereigenschaften zu uns gehören und dass das irgendwie okay ist, dass wir so sind, wie wir sind. Ungeduldig oder nörgelig oder da muss sich jeder selbst prüfen, was für Eigenschaften er hat. Aber diese Eigenschaften kommen nicht von Gott und sie sind auch nicht gut. Und ich glaube, es ist ein Irrglaube, dass manche Leute sagen, aber wir sind doch alle so geliebte Kinder Gottes und in seinem Bilde geschaffen. Das stimmt auch. Aber da gibt es das Problem im System, nämlich die Sünde, die durch Adam auf der ganzen Menschheit liegt. Ich kann mich davon nicht freimachen. Jeder hier in diesem Raum ist in und mit und durch Adam und als sein Nachkomme von Geburt an Sünder und gefallen. Und wir brauchen dieses Update und es muss uns beschneiden. Wir müssen zu einer neuen Kreatur in Christus werden. Die biologische Abstammung eines Juden konnte ihm nicht helfen. Wir brauchen die Beschneidung des Herzens. Diese Geburt, diese Wiedergeburt, die von oben kommt, die neues Leben und eine neue Kreatur mit sich bringt, ist unverdient, hängt alleine an der Gnade Gottes. Aber es ist augenöffnend, es ist eine augenöffnende Erfahrung, die wir brauchen. Dieser blinde Pharisäer, der ein Führer der Blinden war, brauchte dieses Erlebnis, um mit geöffneten Augen zu sehen. Muss darauf hingewiesen werden, dass er das sehen muss, diesen Jesus. Wir sind blind. Wir sind aus eigener Kraft blind und als Blinde, nicht Wiedergeborene, die den Geist Gottes nicht haben, können wir die komplette Bibel nicht verstehen. Wir brauchen eigentlich die Bibel gar nicht zu lesen, weil wir werden es nicht verstehen. Wir werden es nicht verstehen, was uns da gesagt wird, und werden eigene Erklärungen finden und werden uns um Kopf und Kragen argumentieren, wie denn diese oder jene Stelle gemeint ist. Und es ist eine harte Realität, aber diese Geburt, diese Wiedergeburt ist, glaube ich, auch ein Erlebnis oder ein Ereignis, was unmittelbar geschieht. Es gibt keine halben Christen, es gibt keine halbgeborenen, wiedergeborenen Christen. So wie ein Kind komplett und vollständig auf die Welt kommt, wird ein Kind Gottes vollständig wiedergeboren. Und das steht in Apostelgeschichte 2, dass an dem einen Tag 3000 Seelen in das Reich Gottes geboren wurden. Es passiert sofort wie ein Blitz. Und klar, wenn das in der Kindheit passiert ist, kann es schon mal sein, dass der Zeitpunkt verschwimmt und man das nicht mehr so genau weiß. Aber wir brauchen ein komplettes Update, einen neuen Verstand, neues Herz, neue Natur, neue Identität. Es muss alle Lebensbereiche berühren, es muss komplett sein. Und Nikodemus ist ganz schön verwirrt davon und versteht überhaupt nicht, was damit gemeint ist. Wie soll das denn gehen? Wie kann ein Mensch von neuem geboren werden, wenn er alt ist? Er kann doch nicht zum zweiten Mal in den Schoß seiner Mutter zurück und dann nochmal geboren werden. Das geht doch nicht. Er versteht nicht, um was es hier geht. Aber es ist völlig egal, wie alt wir sind. Es ist völlig egal, wie lange wir schon vielleicht auch glauben, Christen zu sein. Das Reich Gottes empfangen können wir sowieso nur, wenn wir werden wie die Kinder. Steht in Matthäus 18, Vers 3. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht in das Reich der Himmel kommen. Und ich glaube, dass das ein ganz großes Problem, um nochmal auf die christliche Erziehung zurückzukommen, ist, dass es nämlich ein Kampf ist zwischen christlicher Erziehung, ein Kampf zwischen Kopf und Herz. Und dass es schwierig wird, echte Buße zu tun und meine Sündhaftigkeit wirklich zu erkennen und wie weit weg ich von Gott bin, weil ich gehe ja zur Gemeinde. Ich gehe ja zur Gemeinde, ich gehe auch in die Jugend. Ich habe auch früher in meiner Zeit, wo ich noch nicht wiedergeboren war, Bibel gelesen und zwar jeden Abend und in der Jungschar mitgearbeitet, sogar hier in der Gemeinde, bis die Christa mich mal irgendwann eines Abends gefragt hat, wie es denn mit meiner Beziehung zu Jesus aussieht. Und meine Antwort war eben genau das, ich lese doch in der Bibel. Aber das interessiert Jesus nicht, das bloße, unverständige Lesen in der Bibel und das Kommen. Und auch Mitarbeiten in der Gemeinde bedeutet nicht, dass wir wiedergeborene Christen sind. Es muss weitergehen. Und irgendwie hatte mich das an dem Abend getroffen. Ich habe da auch lange Zeit drüber nachgedacht. Nikodemus, der versteht dieses Bild. Er versteht diese bildliche Sprache, weil er ist ja auch ein Schriftgelehrter. Aber er versteht den Inhalt nicht. Er versteht die Methode der bildlichen Sprache, aber nicht den Inhalt. Und ich frage mich, ob wir das verstehen. Und ich hatte letzte Woche erst eine Frau bei mir im Büro sitzen, die einen Marokkaner, der Moslem ist, geheiratet hat. Und sich mit ihm unterhalten. Ich habe mich mit ihr unterhalten und sie hat erzählt, das kann ja gar nicht sein, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Denn Gott hatte nie was mit einer Frau. Und das stimmt. Das ist richtig. Jesus wurde durch den Heiligen Geist gezeugt. Es ist ein Wunder, was da geschehen ist. Und genau dasselbe ist unsere Wiedergeburt. Das kann ja gar nicht sein. Wie soll ich nochmal wieder in den Leib meiner Mutter zurückklettern? Wie soll ich nochmal von neuem geboren werden? Es ist das Werk des Heiligen Geistes. Es ist das Werk von oben. Es ist nicht menschlich zu erklären. Es ist der Unterschied zwischen irdischen und himmlischen Dingen, wie es in dem Kapitel erklärt ist. Es ist der Unterschied zwischen fleischlichen und geistlichen Dingen. Und selbst wenn ich nochmal in meine Mutter zurückkriechen könnte, würde ich nochmal im Fleisch und in Sünde geboren werden. Ich kann aber nur durch den Heiligen Geist von neuem und im Geist geboren werden. Und dann antwortet Jesus ihm nochmal und sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Das heißt, die Wahrheit, dieses wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wird hier nochmal wiederholt und es geht nicht mehr nur darum, wer nicht von neuem geboren wird, der kann das Reich Gottes nicht sehen, sondern wer nicht von neuem geboren ist, der kann in das Reich Gottes nicht eingehen. Bedeutet, der wird nicht in den Himmel kommen. Der kommt nicht hinein. Aber wofür steht Wasser und Geist? Es wird oft gesagt, oder ein anderer Arbeitskollege von mir meinte auch neulich zu mir, ja, da muss es ja um die Taufe gehen, aus Wasser getauft und dann durch die Geistestaufe von Jesus nochmal getauft. Aber er redet hier mit einem Schriftgelehrten und ich glaube, dass er auf eine Hesekiel-Stelle anspielt, nämlich Hesekiel 36, Vers 24. Und ich will reines Wasser über euch sprengen und ihr werdet rein sein von aller Unreinheit und von allen euren Götzen will ich euch reinigen. Und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Wir brauchen eine geistliche Reinigung, eine geistliche Waschung mittels des Wortes durch den Geist. dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden gewaschen hat. Und es ist nicht mal nur Wasser, was uns wäscht, sondern unsere Sühne geschieht durch das Blut Christi. Wir müssen gewaschen werden. Und ich weiß nicht, ob du dich in deinem Leben schon mal schmutzig gefühlt hast und ob du in deinem Leben schon mal das Bedürfnis hattest, vielleicht auch im fleischlichen Sinne eine Dusche zu bekommen und nach dem Sport dich zu erfrischen. Aber nachdem ich in meiner Vergangenheit oft wieder und wieder dieselbe Sünde wiederholt habe. Und ich bin jetzt auch noch nicht frei von Sünde. Es ist ein lebenslanger Kampf. Aber ich habe das Bedürfnis nach Waschung. Und ich glaube, dass das auch eine wichtige Frage ist bei dem Thema, bin ich wiedergeboren oder nicht? Hatte ich in meinem Leben schon mal das Bedürfnis danach, den Schmutz und die Sünde meines Lebens wirklich loszuwerden? Wirklich loszuwerden. Nicht mir, um mich abzulenken, irgendwelche Videos anzugucken oder mich mit irgendjemandem zu unterhalten oder irgendwas zu singen, sondern zu diesem Jesus zu kommen, zu dem Nikodemus gekommen ist, und von Grund auf gereinigt zu werden, von Grund auf gereinigt zu werden. Ich habe das mal dargestellt in einem Sommerlager mit einem Einmachglas, was ich dreckig gemacht habe und gesagt habe, dass das mein Leben war. Und dieses Glas musste gewaschen werden, dieses Glas musste rein werden. Und Gott will neues Leben in uns geben, uns ein neues Herz geben, wie es diese Stelle sagt, seinen Geist in uns legen, sein Wort in unsere Herzen schreiben. Gott will in dieses Leben einziehen und er will, dass wir seine Kinder sind. Wir brauchen diese geistliche Waschung. Und dann steht in Epheser 5, Vers 26, damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat, durch das Wasserbad im Wort, damit er sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, sodass sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Es ist erforderlich, dass wir diese Waschung vollziehen und dann ist es auch erforderlich, dass die Gemeinde nicht ein Ort von Gemeindemitgliedern ist, sondern von wiedergeborenen Christen, die als gesamter Körper und als gesamter Leib auch eine gewisse Heiligkeit darstellen und die dieser Waschung ein Stück weit auch würdig leben. Es war bestimmt diese Hesekiel-Stelle, die Jesus im Kopf hatte und sie Nikodemus erklärt. Wir müssen von neuem geboren werden, das ist eigentlich so ziemlich der Fakt, um den es heute gehen sollte, weil das Herz ohne Gott ist tot. Unser altes Herz ist verhärtet und vielleicht ist unser Herz auch verletzt an mancher Stelle, aber bevor wir an Jesus glauben können, das ist auch ein Teil dieser von neuem geboren werden Wahrheit, von diesem Fakt der Wiedergeburt, ist, dass dieses Herz ausgetauscht werden muss, dass das alte Herz rausgenommen werden muss, bevor neues Leben in uns kommen kann, bevor wir überhaupt den rettenden Glauben an Jesus haben können. Ja, und Nikodemus fragt später dann nochmal in den Versen 9 und 10, die stehen jetzt gar nicht mehr drauf, wie soll das geschehen, wie kann das geschehen, wie soll das gehen, wie kann ich von neuem geboren werden? Und Jesus sagt ihm, du bist der Lehrer Israels, du bist ein Lehrer und kannst das nicht verstehen? Das bedeutet, ich kann sogar predigen, ohne das verstanden zu haben und zu glauben. Ich kann Lehrer sein, ohne das verstanden zu haben und zu glauben. Ich kann Kirchenführer sein, Kirchenleiter sein, ich kann irgendwo in irgendeinem Kirchenverband der Chef sein, ohne von neuem geboren zu sein. Das alleine rettet nicht, das alleine zeigt nicht, dass ich wiedergeboren bin. Und das komme ich nicht in den Himmel. Wie geht es mit Nikodemus weiter? Hat er es noch verstanden später? Es ist interessant, dass Nikodemus später seine Position im Hohen Rat nutzt, um vor dem Hohen Rat Jesus zu verteidigen, als es um seine Verurteilung ging. Es ist auch interessant, dass Nikodemus Josef von Arimathea später hilft, das Grab vorzubereiten für den Leichnam. Das heißt, irgendwann nach dieser Nacht, wo er sich aufgemacht hat, wo er zu Jesus gekommen ist und wo er mit Jesus diese Konversation hatte und vor der Kreuzigung, kann man davon ausgehen, dass diese Wahrheit in Nikodemus Herzen angekommen ist. Kann man davon ausgehen, dass er ein wiedergeborener Christ geworden ist. Und wie kann man das Ganze jetzt irgendwie abrunden? Und zusammenfassen und abschließen. Man kann es nicht erzwingen und man kann es nicht, auch nicht komplett in Worte fassen. Und mir gelingt es wahrscheinlich auch nicht, das wirklich zu erklären, was diese Wiedergeburt noch alles ist. Da stecken so viele, so tiefe Bilder drin. Aber man kann wieder, wie das später endet, sagen, wundert euch nicht, dass er das gesagt hat. Ihr müsst von neuem geboren werden. Oder in Vers 8, denn der Geist weht, wo er will. Weil Gottes Wille und sein Werk durch den Heiligen Geist, sich Kinder zu zeugen, souverän ist. Es ist souverän. Wir können den Geist nicht packen, wir können aber die Konsequenzen sehen. Und die Konsequenzen sind auch die, dass wir Gott lieben. Wir können Gott erst lieben, nachdem wir von neuem geboren wurden. Und auch nur dann seine Gebote halten. Und dann halten wir die Gebote aber nicht mehr, weil wir müssen, sondern weil wir wollen und weil wir es von Herzen tun und weil wir Gott lieben. Und es ist besser, dass wir bald zu Jesus kommen und dass wir der Botschaft von Jesus und dem Evangelium gehorsam sind, weil verzögerter Gehorsam meistens in Ungehorsam endet, der zu Verstockung führt. Und irgendwann ist es nur noch beschwerlich oder erschwert möglich. Irgendwann kann das Herz sich verstocken, was wir im Pharao sehen. Irgendwann gibt es einen Punkt of no return, wenn Jesus wieder und wieder Wahrheit in dein Leben spricht. Er sagt dreimal zu Nikodemus, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, du musst von neuem geboren werden. Oder dreimal nutzt er diese Aussage, wahrlich, wahrlich. Und es kann der Punkt kommen, wo es zu spät ist. Es kann der Punkt kommen, wo ich mich dieser Wahrheit entziehe und ich nicht von neuem geboren werde. Und jetzt könnte man sagen, das ist ja eine sehr harte und anmaßende Wahrheit, die du hier erzählst heute. Kommst hierher aus Heiligenhaus und stellst dich hier hin und sagst, ihr müsst von neuem geboren werden und zweifelst sogar an, dass manche, die vielleicht seit so und so vielen Jahren glauben, das überhaupt sind. Ich habe mir das selber 17 Jahre lang eingebildet und deswegen maße ich mir das an, heute niemanden persönlich zu verurteilen, aber zumindest auf diese Wahrheit hinzuweisen. Denn wenn wir nicht von neuem geboren werden und wenn du nicht von neuem geboren bist, werden wir uns, wie knallhart dieser Vers es gesagt hat, uns nicht im Himmel wiedersehen. Denn wer nicht aus Neuem geboren ist, wird nicht nur das Reich Gottes nicht sehen, sondern er wird nicht in das Reich Gottes kommen. Und das wäre schade, wenn wir uns im Himmel nicht alle wiedersehen würden, wenn Familien gesplittet werden, wenn wir unsere Kinder, wenn wir unsere Freunde, Verwandten, wenn wir uns im Himmel nicht wiedersehen. Aber wir müssen von Neuem geboren werden, um dorthin zu kommen. Und das ist eine reelle, spürbare und sichtbare Geburt. Und viele sagen, und das wird auch in Kinderprogrammen, die ich heute öfter gehört habe als Erzieher und Sozialarbeiter, oft Kindern gesagt, du bist ein Kind Gottes, bist du nicht von Natur aus. Du bist kein Kind Gottes von Natur aus. Und Gott liebt auch nicht deine sündige Natur. Er liebt dich, aber er will vor allem, dass Jesus in dich kommt und dann liebt er dich ganz besonders deswegen, dass Jesus stellvertretend für dich gestorben ist. Aber wir sind in unserer Natur sündig und nicht Gottes Kinder. Wir werden durch die Wiedergeburt in die Familie Gottes geboren, adoptiert, durch Gnade aufgenommen und sind dann Teil der Gemeinde. Und die Wiedergeburt, das Neugeborenwerden, passiert in einem Moment, wenn das Wort Gottes in uns eindringt wie dieses Schwert und wir von einem auf den nächsten Moment gerettet und verwandelt werden, ein neues Herz bekommen. Und was dann ein Leben lang abläuft, das ist die Heiligung, nämlich das Leben in der Ehrerbietung dessen, der uns gemacht hat, der überhaupt dafür gesorgt hat, dass wir das erste Mal fleischlich geboren werden konnten, der für unsere geistliche Wiedergeburt absolut zu 100% verantwortlich ist, dass wir diesem gefallen wollen. Weil wenn wir das Reich Gottes sehen, wollen wir dem, dem das Reich Gottes gehört, auch die Ehre geben und wollen ihn ehren und ihm Freude bereiten, wollen ihm ein Lächeln ins Gesicht zaubern durch unseren Lebenswandel. Und das ist dann kein Zwang mehr. Es ist nicht mehr, ich muss aber dies und jenes tun, ich muss aber eine Bibel lesen, sondern es wird zu einer freien Entscheidung, zu einer Freiheit. Vielleicht können wir da heute noch weiter drüber nachdenken. Und jetzt sind vielleicht auch manche enttäuscht, weil ich nicht über Weihnachten gepredigt habe und über die Weihnachtspredigt gepredigt habe. Aber das ist eine entscheidende Wahrheit. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, du musst von neuem geboren werden. Und Jesus maß sich das an zu sagen, du musst. Nicht du kannst und wenn du willst und wenn heute dein Tag ist, sondern du musst von neuem geboren werden. Und du musst akzeptieren, dass Jesus Christus am Kreuz für dich gestorben ist und sein Blut für dich vergossen hat, um dich zu waschen, um in den Himmel eingehen zu können. Und erst wenn das alles passiert ist, kannst du es auch von Herzen glauben und verstehen. Und wenn du heute noch eine Weihnachtsgeschichte hören willst, dann schließe ich ab mit einer Sache. Wer jetzt die Krippe vermisst hat, wer in die Krippe gucken will und das kleine süße Jesuskind sehen will, der kann heute in die Bibel gucken, weil die Bibel nichts anderes ist als die Krippe, in der wir von Anfang an Jesus finden und Jesus sehen. Aber nicht nur als das kleine Kind, sondern schon verheißen durch die Propheten und am Ende in der Offenbarung als der erhöhte Jesus. Und dieses Bild haut mich von den Socken. Und deswegen, wer heute noch eine Krippe sehen will, kann in die Bibel gucken, weil die Bibel nichts anderes ist als die Krippe, in der wir Jesus finden. Und zwar jeden Tag.